25 Jahre Wissenschaft und Wiedervereinigung im Spannungsfeld von Kontinuität und Neuanfang. In der Tat stehen heute in einem Abstand von einem Vierteljahrhundert und im Vergleich der Zeiten auch im Osten Deutschlands die Elemente von Kontinuität im Vordergrund. Dafür sehe ich vor allem zwei Gründe. Erstens bildeten, wie in der Bundesrepublik, auch in der DDR, die Universitäten und Hochschulen die Spitze des Bildungssystems. Und verglichen mit den heute von der OECD verkündeten Zielvorgaben, sollten sie auch die Spitze sein und nicht der Normalfall beruflicher Bildung. Zweitens waren sie entgegen einer seit 1990 verbreiteten Legende, Cornelius Weiß hat dem schon mit Nachdruck widersprochen, sie waren stets Einrichtungen der Lehre und Forschung, also nicht nur Einrichtungen der Lehre, auch wenn sie auf deren didaktische Qualität großen Wert legten. Was vor einem Vierteljahrhundert naturgemäß ungleich stärker im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit war die unbestreitbare Notwendigkeit eines neuen Anfangs. Diese Überzeugung war für uns im Osten Deutschlands eine Frucht der selbst errungenen Freiheit und nicht ein Geschenk der Wiedervereinigung. Der Wandel begann denn auch bereits 1989 mit Impulsen innerhalb der Universitäten und Hochschulen als Folge des revolutionären Herbstes der DDR. Zu dessen Erfolg im September und Oktober 1989 hatten freilich die Hochschulen selbst nicht erkennbar beigetragen. Es war vielmehr die Bewegung auf den Straßen und in den Kirchen, welche jenen Freiraum schuf, der dann ab November 1989 auch in Hochschulen zum Aufbruch genutzt wurde. Die Forderung der verschiedenen Gruppen und Initiativen richtete sich gegen die Ergebnisse jener Politik der SED, welche die Hochschulen zum Teil des, offizielle Terminologie, einheitlich geplanten und gesteuerten Bildungs- und Wissenschaftssystems der DDR gemacht und sie zugleich in die zentralistische Kommandostruktur der Partei der SED integriert hatten. Ich nenne als wesentliche Punkte erstens die Einführung des obligatorischen Russischunterrichts als Ausdruck der Unterordnung unter die Sowjetunion als politische, ideologische und wissenschaftliche Führungsmacht. Zweitens die Einführung des Marxismus-Leninismus als obligatorischer Bestandteil jedes Studiums mit dem Anspruch, weltanschauliche Voraussetzung jeder Art von Wissenschaft zu sein. Drittens die rigide Beschränkung der Zulassung zum Studium durch politische und ideologische Kriterien und viertens die zentralistische Leitungsstruktur und deren Bindung an die Weisungen der SED. In den ersten drei Punkten war die Forderung bald erfolgreich. Der obligatorische Russischunterricht stand schon in den letzten Jahren der DDR unter dem Druck des Englischen, wie durch ein Beispiel veranschaulicht sei. Ein junger Wissenschaftler, der in der Sowjetunion studiert hatte und in unseren überfüllten Englisch Intensivkurs für Wissenschaftler drängte, sagte mir zur Begründung, er könne doch auf internationalen Tagungen nicht Russisch sprechen, wenn seine sowjetischen Kollegen in Englisch seine Beiträge hielten. Der Status des Russischunterrichts war nicht zu halten, doch musste man sich jetzt sorgen, dass nicht die wissenschaftlichen Kontakte nach Osteuropa gefährdet würden. Die dominierende Position des Marxismus-Leninismus musste schon von der Modrow-Regierung aufgegeben werden, doch blieben die dafür errichteten, gut ausgestatteten Institute, die sich nun westlich klingende Namen zulegten. Dieser Neigung habe ich dann als Minister der Regierung de Maizière einen Riegel vorgeschoben, indem ich diese Einrichtungen schloss. Schon vorher hatten sich die Hochschulen selbst über jene planwirtschaftlich vorgegebenen Zulassungszahlen hinweggesetzt, die im europäischen Vergleich schockierend klein waren und, wie auch die Zulassung zur studienvorbereitenden sogenannten erweiterten Oberschule, durch politische und ideologische Auswahlkriterien das Entstehen einer sozialistischen Intelligenz garantieren sollten. Diese Politik hatte jahrzehntelang einer großen Zahl begabter und studierwilliger junger Menschen den Weg verbaut und die traurigen Folgen dieser systematischen Studienverweigerung prägen heute noch so manche ostdeutsche Biografie. Zugleich war diese Politik in der Erreichung ihres Zieles spektakulär erfolglos. Man kann eben nicht junge Menschen zum Denken anhalten und zugleich meinen, dessen Richtung bestimmen zu können. Auch die Führungsstruktur der Hochschulen geriet in Bewegung, doch war das Bild der Veränderung uneinheitlich und die Richtung blieb lange unklar. Ziemlich rasch verschwanden die SED-Hochschulleitungen und die ihnen zuarbeitenden FDJ-Leitungen. Von Bedeutung war, dass eine Vielzahl von Initiativen, von Gruppen, von Hochschulerneuerern den Wandel aktiv beförderten und über runde Tische Einfluss auf Leitungsentscheidungen nahm. Es war, wie ganz allgemein damals in der dahin schwindenden DDR, eine Zeit des basisdemokratischen Frühlings, eine Zeit von Hoffnungen und von Illusionen. Das gemeinsame Ziel aller auf Hochschulerneuerung Drängenden war, so bald wie möglich durch demokratisch legitimierte Konzilien neue Rektoren und neue Hochschulleitungen zu wählen. Die Technische Universität Dresden machte im Februar 1990 den Anfang. Die anderen Universitäten und die meisten Hochschulen folgten im Verlauf des Jahres 1990. Cornelius Weiß gehörte zu ihnen. Wichtig ist mir die Feststellung, dass die meisten der damals gewählten Rektoren während der folgenden 4 Jahre oder darüber hinaus zu Protagonisten der Erneuerung wurden. Freilich mit der schwerwiegenden Ausnahme der Humboldt-Universität zu Berlin, was nach meinem Eindruck die geschichtliche Realität der eigenen Hochschulerneuerung im Osten für viele im Westen verdeckt. So wichtig neue Führungspersönlichkeiten waren, um dem Neuanfang der Hochschulen ein Gesicht zu geben, ihre Wahl allein war keine hinreichende Antwort auf die Frage nach einer neuen Entscheidungs- und Führungsstruktur. Sollte zum Beispiel die Hochschule wie seit 1968 weiter in Sektionen, also bundesdeutsch gesprochen in Fachbereiche unterteilt sein oder künftig wieder aus Fakultäten bestehen? Bald gab es beides, noch funktionierende Sektionen und daneben von unten wieder gegründete Fakultäten. Mit solchen Fragen taten sich die Hochschulerneuerer schwer. Man müsste ja auch in der deutschen Universitätsgeschichte lange nach Beispielen dafür suchen, dass es einer akademischen Gemeinschaft gelang, sich auf eine stabile und funktionierende Verfassung zu verständigen, also auf eine Ordnung, die nicht nur unterschiedlich motivierte Ablehnungen zu einem Konsens des Nein vereint. In der damaligen Situation kam hinzu, dass die nach einer neuen Hochschulverfassung Suchenden unter dem Einfluss von 2 widerstreitenden 68er-Erfahrungen standen. Dem 68 der sogenannten dritten Hochschulreform, welche in der DDR die letzten Reste akademischer Selbstverwaltung beseitigt und natürlich deren traditionelle Ausdrucksformen gleich mit entsorgt hatte. Und dem 68 der westlichen Drittelparität und ihren geschichtlich abwegigen, aber unstreitig werbewirksamen Attacke auf den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Jetzt gab es im Osten Drittelparität im Talar. Und die Jeans- und Pulloverserien Wessis wussten sich vor Hohn nicht zu lassen. Vielleicht verkleiden sich dieselben heute gern mit Gaun und Morte auf amerikanisch. Gravierender war, dass verständlicherweise der Neuanfang unter der Losung eben jener akademischen Freiheit geschah, die an den gleichen Hochschulen noch vor einem Jahr als bourgeoises Teufelszeug gegolten hatte. Die Gefahr war unübersehbar, dass die damaligen Feinde der akademischen Freiheit sich dieser nun zu ihrem Schutz bedienen würden. Denn schließlich waren die Universitäten und Hochschulen in ihrer personellen Zusammensetzung das Produkt einer über Jahrzehnte betriebenen Kaderpolitik, zwar mit Phasen unterschiedlicher Intensität, sowie von Fach zu Fach verschieden und überdies von der konkreten Konstellation abhängig, aber gleichwohl mit gleichbleibendem Ziel. Es war offenkundig, dass eine Änderung der dadurch entstandenen Personalsituation nur in einem längeren Zeitraum und nur unter Mitwirkung der demokratisch legitimierten Politik erreicht werden konnte. Dabei waren allerdings 2 Faktoren zu beachten. Die vorhersehbar kurzfristige Wirkungsmöglichkeit der letzten DDR-Regierung und die föderale Ordnung der Bundesrepublik, der beizutreten das klare Mehrheitsvotum der Volkskammerwahlen vom 18. März 1990 war. Also konnten die wichtigsten Akteure nur die künftigen ostdeutschen Landtage und Landesregierungen sein. Die letzte DDR-Regierung konnte nur unabweisbare Entscheidungen treffen und provisorische Regeln beschließen. Das waren vor allem die schon erwähnte Schließung der ML-Einrichtungen und die Entlassung ihres Lehrpersonals, eine begrenzte Anzahl von besonders zu begründenden Berufungen, die Erarbeitung und Inkraftsetzung einer provisorischen Hochschulordnung bis zum Wirksamwerden von Landesgesetzen, das Aushandeln der Artikel zur Bildung und zur Forschung im Einigungsvertrag, einschließlich einer Frist von 3 Jahren bis zum Inkrafttreten von Landeshochschulgesetzen, die dann mit dem damaligen Hochschulrahmengesetz des Bundes konform zu sein hatten. Dazu traten noch spezielle Absprachen mit der Bundesseite, so bezüglich der ausländischen Studenten in der DDR und der Übernahme des BAföG für die ostdeutschen Hochschulen noch vor dem Beitritt der DDR zur Ordnung des Grundgesetzes. Bevor jedoch spätestens 1993 die mit HRG kompatiblen Landeshochschulgesetzen die akademische Selbstverwaltung im Vollsinn wiederhergestellt werden konnte, waren zwei Reformschritte unabweislich. Eine personelle Hochschulerneuerung und eine strukturelle Hochschulerneuerung. Davon war die erste zweifellos die schwierigere Aufgabe. Und ich bin mir dessen bewusst, dass diese Problematik hier nur andeuten zu können. Bis zum 31. Dezember 1990 musste entschieden werden, ob ganze Fachgebiete nicht mehr benötigt wurden oder, und dies war die Mehrzahl der Fälle, völlig neu aufzubauen waren, weil sie sich in ihrer Aufgabenstellung ganz ausdrücklich auf den Sozialismus oder auf den Marxismus-Leninismus bezogen. Seit der dritten Hochschulreform von 1968 wurden diese Gebiete auch meist entsprechend bezeichnet, sozialistische Betriebswirtschaftslehre. Abwicklung war der rechtstechnische und den Vorgang psychologisch zusätzlich belastende Begriff. Doch in der Tat ging es darum, dass eine bisherige Aufgabe entfiel und meist eine neue Aufgabe an ihre Stelle trat, für die eine neue Einrichtung geschaffen werden musste. Die Frage, ob die bisher in der abgewickelten Einrichtung Tätigen fachlich geeignet oder persönlich belastet waren, stellte sich darum rechtlich nicht. Real traf diese Entscheidung aber biblisch gesprochen Gerechte und Ungerechte. Obwohl formal, ich betone formal, eine Bewerbung auf Stellen der neu gegründeten Einrichtung möglich war. Für die wieder entstandenen ostdeutschen Länder war der harte Schritt von vitaler Bedeutung, wie ein Vergleich mit so manchem mittelosteuropäischen Land erweist. Für alle anderen Wissenschaftsdisziplinen, und das waren die meisten, galt der Grundsatz der Einzelentscheidung, und zwar nach den nicht miteinander identischen, ja nicht selten miteinander im Widerstreit stehenden Kriterien einerseits der fachlichen Kompetenz im Sinne wissenschaftlicher Standards und andererseits der persönlichen Belastung durch Verletzung der Rechte von Studenten und Kollegen. Besonders gravierend war hier eine nachgewiesene Zuarbeit zum Ministerium für Staatssicherheit. Im realen Leben gibt es bekanntlich nur selten ein klares Schwarz und Weiß. Und faire Entscheidungen von existenzieller Bedeutung sind schwierig und belastend. Darum wurde mit Variationen zwischen den ostdeutschen Ländern ein zweistufiges System von Kommissionen aus Repräsentanten des öffentlichen Vertrauens und fachlich einschlägigen Experten geschaffen, welche die auf der politisch verantwortlichen Ebene zu treffenden Entscheidungen empfehlend vorbereitete. Diese waren dann gerichtlich überprüfbar. Die Entscheidung stand im Fokus des öffentlichen Interesses und dieses öffentliche Interesse war im zweifachen Sinne misstrauisch. Den einen waren die Entscheidungen zu hart, den anderen zu verständnisvoll. Für die Hochschulerneuerung standen etwa 2 Jahre zur Verfügung. Ich wage die Behauptung, dass dieser Prozess insgesamt seine Aufgabe erfüllte, überwiegend zu angemessenen Ergebnissen führte. Dass es gleichwohl Gegenbeispiele gibt, ist unbestreitbar. Wer könnte auch im Ernst etwas anderes erwarten? Ein belastender Umstand darf nicht vergessen werden. Er wurde heute schon erwähnt. Ein belastender Umstand war der, der mit dem eigentlichen Ziel der Hochschulerneuerung nichts zu tun hatte. Und das war der Personalabbau, der sich aus den neu definierten Hochschulstellenplänen ergab, welche primär von den fiskalischen Möglichkeiten der neuen ostdeutschen Länder bestimmt wurden. Neben der personellen Hochschulerneuerung war eine strukturelle Hochschulerneuerung unabdingbar. Die DDR hatte sich in ihren Hochschulgründungen weithin von der sowjetischen Vorstellung leiten lassen, dass es beim Hochschulstudium primär um die Heranbildung von Spezialisten ginge. Dem entspräche man am besten durch die Gründung von Spezialhochschulen. So gründete die DDR eine große Zahl von Spezialhochschulen, aber keine einzige neue Universität. Und als sie der seit 1890 bestehenden Technischen Hochschule Dresden und den beiden nach 1945 aus Maschinenbauhochschulen hervorgegangenen Technischen Hochschulen Chemnitz und Magdeburg nach westlichem Vorbild den Namen Technische Universität gab, hatte das nur geringe Konsequenzen für deren Programmatik. Andererseits führte das in der DDR-Führung obwaltende Hochschulverständnis zu einer großen Diversität des Hochschulwesens. Denn die neben den Universitäten bestehenden Hochschulen unterstanden oft nicht nur dem Ministerium für Hohe und Fachschulwesen, sondern zugleich einem anderen an den jeweiligen Hochschulabsolventen besonders interessierten Ministerium. Im Falle der pädagogischen Hochschulen bedeutete dies eine noch schärfere ideologische Kontrolle durch das Ministerium für Volksbildung im Falle der Technischen Spezialhochschule konnte dies durchaus zu einer besseren Ausstattung durch den jeweiligen ministeriellen Protektor führen. Insgesamt war klar, dass diese Struktur des DDR-Hochschulwesens die ostdeutschen Hochschulen im gesamtdeutschen wie im westeuropäischen Sinne eher isolierte und dass die Dimension der Interdisziplinarität und der Transdisziplinarität eine Stärkung der Universitäten erforderte. Freilich weckte dies bei so mancher ostdeutschen Hochschule auch unrealistische Erwartungen. Denn es gab einen weiteren Grund für eine strukturelle Hochschulreform. Und dieser folgte aus der Systematik des DDR-Bildungswesens. Wie schon erwähnt, gab es die erweiterte Oberschule, die nach insgesamt 12 Jahren zum Abitur führte, welche Voraussetzung für ein Studium an einer Universität oder an einer Hochschule mit gleichem Status war. Daneben gab es noch die 3-jährige Berufsausbildung mit einem Abitur nach 13 Jahren, das vor allem für technische Studiengänge gedacht war. Der Kern des Schulwesens war jedoch die 10-klassige polytechnische Oberschule, an welche entweder eine 2-jährige Berufsausbildung anschloss oder aber das Studium an einer Fachschule bzw. an einer Ingenieurschule. Fach- und Ingenieurschulen gab es in der DDR in großer Zahl und mit einem vielfältigen Studienangebot. Diese mittlere Ausbildung war in aller Regel fachlich gediegen und ihr Abschluss bot überdies den Vorteil, Voraussetzung für die Zulassung zu einem Hochschulstudium zu sein. In sich war das System stimmig, doch ohne Pendant in der Bundesrepublik oder in Westeuropa, wo man inzwischen den Typ der Fachhochschule oder Vergleichbares wie die früheren britischen Polytechnics entwickelte. Um dem zu entsprechen, entwickelte die DDR nun wiederum einen neuen Typ, nämlich die Ingenieurhochschule. Doch war der Versuch halbherzig, unentschlossen. Meist war dieser neue Status nur der Übergang zu einer kleinen TH. Nach 1990 wurde bald klar, dass Ostdeutschland einige wenige neue Universitäten brauchte, vor allem aber Fachhochschulen. Das Problem ist schon berührt, ich sage es nochmal von einer anderen Ecke her. Für eine Ingenieurschule oder eine Ingenieurhochschule war das attraktiv. Für die vielen Spezialhochschulen dagegen eher ein Schock. Denn damit verloren sie das Promotionsrecht. Der Name Fachhochschule klang nicht gewinnend, ist ja semantisch auch völlig unsinnig. Und die meisten damaligen bundesdeutschen Fachhochschulen waren alles andere als überzeugende Beispiele. Nur wenige wiesen Forschung auf. Und aus dem Westen importierte Finanzbeamte streuten noch Salz in die ostdeutschen Wunden, wenn sie beharrlich zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Hochschulen unterschieden. Andererseits machten die im Osten neu gegründeten Fachhochschulen die im Vereinigungsprozess eher seltene Erfahrung, jenen Repräsentanten bundesdeutscher Fachhochschulen hochwillkommen zu sein, die ihrerseits als Qualitätsmerkmal eines praxisorientierten Hochschulstudiums auf angewandte Forschung setzten. So wurden die ostdeutschen Fachhochschulen meist eine Erfolgsgeschichte. Die Erneuerung der ostdeutschen Hochschulen, die bekanntlich während dieser Zeit weiterhin Studenten ausbildeten und Forschungsprojekte bearbeiteten, ist ohne Beispiel in der deutschen Universitätsgeschichte. Zu Recht hat man sie mit Menschen verglichen, die weiter arbeiten mussten, während sie zugleich ohne Narkose operiert wurden. Und dies alles in einer Atmosphäre der Anspannung und Unsicherheit, des Verdachts und der Abwertung. 3 positive und ermutigende Erfahrungen müssen dem entgegengesetzt werden. Das war erstens die Beratung und Mitarbeit vieler westdeutscher Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, dass der mediale Rückblick auf deren Wirksamkeit heute eher von negativen Beispielen der Landnahme und Klüngelwirtschaft bestimmt wird. Auch ich kenne solche Fälle, sie machen mich heute noch zornig. Doch nach meinen intensiven Erfahrungen in Sachsen, also in jedem Land, das nach Ost-Berlin der Schwerpunkt von Hochschulen und außeruniversitärer Forschung in der DDR war, nach diesen Erfahrungen kann ich sagen, solche Fälle waren nicht typisch. Typisch war vielmehr der aktive und selbstlose Einsatz in einer geschichtlich einmaligen Situation. Zweitens ist hier die Tatsache zu nennen, dass sich für die ostdeutschen Hochschulen nun alle jene Möglichkeiten der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation öffneten, die ihnen vorher, entweder aus ideologischer Borniertheit oder durch den Devisenmangel der DDR verschlossen oder nur sehr begrenzt zugänglich gewesen waren. Und schließlich erhielten jetzt drittens die seit vielen Jahren unterversorgten ostdeutschen Hochschulen schon im Vorgriff auf die Hochschulbauförderung nun endlich apparative Ausstattung und technische Möglichkeiten, von denen sie vorher nur hatten träumen können und danach auch nie wieder so einfach bekommen würden. Am Ende dieser spannungsvollen und widersprüchlichen Zeit zwischen Hoffen und Bangen, die mit der ersten Legislaturperiode der ostdeutschen Landtage zusammenfiel, folgte die Normalität der wiederhergestellten akademischen Selbstverwaltung. Die Ausarbeitung und Beratung der neuen Landeshochschulgesetze stand dann bereits unter dem Einfluss der wieder aufgenommenen bundesdeutschen Hochschulreformdebatte, welche durch die Ereignisse von 1989 und 1990 unterbrochen worden war und nun wieder an Inhalt und Intensität gewann. In Sachsen wollten wir durch unser Gesetz dazu einen konstruktiven Beitrag leisten und das damalige gesamtdeutsche Echo zeigte uns, dass das auch gelang. Die folgenden Jahre erwiesen, dass die ostdeutschen Hochschulen sich erfolgreich erneuert hatten, doch weiterhin bemüht sein mussten, den Rückstand aus der Zeit der Teilung zielstrebig zu überwinden. Wertvolle Hilfen waren ihnen dafür die Partnerschaft mit der außeruniversitären Forschung, besonders die Leibniz-Gemeinschaft zu nennen, der Hochschulpakt, welche endlich Studieninteressierte aus dem Osten, aus dem westlichen Teil der Bundesrepublik in größerer Zahl in den Osten Deutschlands führte, sowie die Exzellenzinitiative, in welcher die Humboldt-Universität zu Berlin und die Technische Universität Dresden erfolgreich waren. Die Tatsache freilich, dass große Namen der deutschen Universitätsgeschichte wie Leipzig und Halle-Wittenberg nicht einmal in die Nähe dieses Erfolgs kamen, weist uns auf ein Kernproblem der deutschen Hochschulen hin, nämlich auf die finanzielle Schwäche der meisten deutschen Länder, welche für sie in unserer föderalen Ordnung Verantwortung tragen. Dazu trat dann noch 2006 die politische Torheit der sogenannten Föderalismusreform, welche zum Fortfall der für die meisten Länder segensreichen Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbauförderung führte. Jetzt leben wir mit der jüngsten, wiewohl uralten Erfahrung, wie schwer es der Politik fallen kann, auch offensichtliche Fehler angemessen zu korrigieren. Doch darin sind die ostdeutschen Hochschulen jetzt wieder Schicksalsgenossen mit allen deutschen Hochschulen und das bleibt in jedem Falle ein unschätzbarer Gewinn.